Ich möchte heute daran anknüpfen, was wir vor 2 Wochen schon mal als Thema hier hatten. Da ging es uns ja vor 2 Wochen um die Begebenheit, die uns in der Bibel überschrieben ist mit den Worten, die Versuchung Jesu. Und wir hatten dort auch eine zweite Überschrift genannt, wo ich gesagt habe, viele bezeichnen diesen Bibelabschnitt auch als eine Vorbereitung zum Dienst für unseren Herrn Jesus. Wir wollen uns noch einmal diese Begebenheit lesen. Sie findet sich ja in 2 Evangelien ganz ausführlich beschrieben. Einmal im Matthäusevangelium und einmal im Lukasevangelium. Beide berichten sehr identisch. Letztens hatten wir aus dem Matthäusevangelium gelesen und ich denke, heute lesen wir uns diesen Text aus dem Lukasevangelium. Er steht im 4. Kapitel. Dort heißt es ab Vers 1. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt und von dem Teufel versucht. Und er aß in jenen Tagen nichts, und als sie zu Ende waren, hungerte ihn. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort Gottes. Und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm, ich will dir alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Wenn du nun vor mir anbeten willst, soll das alles dein sein. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem. Und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit von ihm, und im Matthäus-Evangelium steht dann noch, und die Engel kamen und dienten ihm. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass hier die Reihenfolge anders ist. Von der 2. und der 3. Versuchung. Matthäus berichtet erst die Brotversuchung und dann die Versuchung am Tempel. Und anschließend der Blick über die Reiche der Erde. Lukas macht das hier andersrum. Es ist nicht so entscheidend, wie das so, in welcher Reihenfolge das geschrieben ist. Man nimmt einfach an, von der Wortwahl her, dass Matthäus, weil er schreibt und dann und danach, mehr eine zeitliche Reihenfolge im Auge hatte. Lukas, der immer mit und schreibt, einfach eine Aneinanderreihung dieser Begebenheiten aufführt. Man könnte annehmen, so sagen manche, er hat das Schlimmste, das Kritischste, die gefährlichste Sache ans Ende gestellt, die Versuchung hier im Tempel. Wir hatten davon gesprochen, dass das Ziel jeder Versuchung, in der der Teufel an uns herantritt, darin besteht, das Verhältnis zu Gott zu stören. Sein Anliegen ist es gewesen, Jesus aus der Abhängigkeit vom Vater herauszunehmen, herauszulösen und damit auch eine Trennung von Gott zu bewirken, einen Keil hineinzutreiben in diese Beziehung. Und weil das Ziel ist, deshalb finden wir auch im Jakobusbrief diese Aussage, in der steht, Gott selber wird niemand in dieser Weise versuchen. Ihm liegt nichts daran, dass wir von ihm getrennt werden, beziehungsweise dass der Auftrag, den unser Herr Jesus hatte, zum Scheitern verurteilt ist. Also hier steht wirklich der Satan dahinter in seiner Boshaftigkeit, um hier zerstören zu wollen. Wir wissen aber auch, dass durchaus auch möglich ist, dass Gott in unser Leben einen sogenannten, ja, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll, Testlauf einfügt, um einfach zu schauen, wie fest ist unser Vertrauen überhaupt? Wie stabil ist unser Vertrauen? Halten wir was aus? Oder werfen wir dann gleich alles weg und lassen alles dann hinter uns, was uns bisher wichtig und wertvoll war? Und dann steht im Korintherbrief, dass Gott in einem solchen Fall die Grenzen festlegt einer Versuchung. Da steht es, er wird festlegen, dass ihr nicht über euer Vermögen versucht werdet. Aber das sind zwei ganz verschiedene Ansatzpunkte. Wir müssen aufpassen, dass wir das also auch nicht durcheinander bringen und vermischen. Das hatten wir also am letzten Mal gesagt und hatten festgestellt, dass es in diesen drei Versuchungen, die unseren Herrn betroffen haben, es darum ging, einfach zum Missbrauch anzuleiten. Das erste war ja die Begebenheit mit dem Brot. Da lagen die Steine. Unser Herr hatte Hunger. Und die Versuchung war ganz klar, du hast Möglichkeit, dich zu bedienen. Mach einfach ein Brot aus diesem Stein für deinen Eigenbedarf. Und wir wissen, er hat es abgelehnt und hat den Teufel da eine klare Abfuhr erteilt. Die zweite Begebenheit jetzt in der Reihenfolge von dem Matthäus-Evangelium ist gewesen, dass er ihm ja die Reiche der Erde gezeigt hat und hat gesagt, wenn wir uns verbünden im Schulterschluss, da können wir vieles bewegen und da schaffen wir was und da kommen wir doch viel eher zum Ziel, wenn wir da ein paar Kompromisse vielleicht eingehen. Aber was ist das schon? Im Gegensatz zu dem, was du gewinnst, was du für Erfolge haben wirst. Auch hier wissen wir, dass unser Herr das sehr klar durchblickt hat und das abgelehnt hat und davon also nichts wissen wollte. Und dann war ja auch noch diese Begebenheit im Tempel, wo er sich, oder wo der Teufel an ihn herangetreten ist und gesagt hat, jetzt ist die Gelegenheit in diesem frommen Kreis, jetzt zeig einfach mal, was du kannst, was du bist und beweise einfach mal, dass Gott zu dir steht, indem du hier runterspringst. Es gibt ja ganz klare Aussagen und wenn sich das so bewahrheitet, dann bist du der Größte. Und dieser ganze Umweg über das Kreuz und das alles hin und her muss alles nicht sein. Die Leute werden dich bejubeln und werden dich sofort als den Messias, auf den sie ja warten, anerkennen. Das hatten wir also überlegt und hatten gemerkt, dass die Antworten Jesu, wenn man sie zusammenfasst, eigentlich alles auf einen Punkt bringen, dass er immer wieder dem Satan geantwortet hat, es gibt nur einen, der das Sagen hat, und das ist Gott, weiter niemand, und ich unterstelle mich ihm freiwillig. Nicht, weil ich gezwungen werde, sondern ich mache das freiwillig. In der Bibel gibt es ja diese Aussage, dass unser Herr gehorsam war. Seinem Vater im Himmel gehorsam war, obwohl er Gott war. Also wir können uns das eigentlich gar nicht so richtig vorstellen in unserer Denkwelt, was das bedeutet hat. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, die ihr am vergangenen Mittwoch zur Bibelstunde gewesen seid, da war ja die Situation, als die Mutter Jesu sagte, sie haben keinen Wein mehr. Ging um die Hochzeit zu Kana. Sie haben keinen Wein mehr. Der Wein ist alle. Und uns war ganz wichtig zu hören, dass unser Herr Jesus gesagt hat, meine Stunde ist noch nicht da. Ich lebe in ganz festgelegten, von Gott vorgegebenen Zeitabschnitten. Und ich will das nicht überschreiten und umgehen. Meine Stunde ist noch nicht da, ist noch nicht gekommen. So hat er es ausgedrückt. Er hat dann hinterher geholfen, aber das war nicht erzwungen, dann von den Menschen oder von der Umgebung oder von seiner Mutter oder von wem auch immer, sondern es war dann seine ganz freie Entscheidung. Und als er im Garten Gethsemane gewesen ist, mit seinen Jüngern dort zum Gebet, da sagt er dann zu ihnen, und jetzt ist die Stunde da. Jetzt ist meine Stunde da. Er wusste also ganz genau, wann was dran war. Das ist eine wichtige Sache, die uns manchmal abgeht. Wir wünschen uns immer wieder genau zu wissen, wann wir was machen müssen. Wann das eine dran ist, wann das andere dran ist, wann lieber gar nichts dran ist. Wenn wir die richtige Stunde nicht treffen, dann ist unsere Erfahrung, und das hat bestimmt jeder von euch mal erlebt, dann kann vieles daneben gehen, wenn es zum falschen Zeitpunkt geschieht. Das ist also diese Aussage gewesen unseres Herrn. Und interessant war, dass alle Zitate, die er mit denen er dem Teufel antwortete, er aus der Bibel genommen hat. Er hat praktisch das Wort Gottes genommen als Antwort. Nicht irgendwelche logischen Erklärungen, nicht irgendwelche allgemeinen Meinungen, sondern hat sich sehr deutlich auf das Wort Gottes berufen. Und wir hatten uns gefragt, gibt es Ähnlichkeiten bei uns? Können wir irgendwie aus diesem Erleben unseres Herrn Parallelen ziehen für unser Leben? Gibt es etwas, was wir daraus lernen können? Und wir waren bei der ersten Versuchung, als es um die Befriedigung des Hungers ging, dahin gekommen, dass wir gesagt haben, ja klar, wir haben auch Bedürfnisse. Und die sind manchmal sehr massiv, diese Bedürfnisse. Das ist jetzt bei uns vielleicht nicht der Hunger, aber das sind Krankheiten. Das sind Probleme, die wir haben in unserem Umfeld. Das sind Probleme, die wir haben vielleicht in der Familie. Und die Frage ist jetzt, wie weit darf ich aus diesem Pool, den wir in der Bibel zur Verfügung haben, die vielen guten Verheißungen Gottes, die er uns gibt, die wir also da lesen immer wieder, inwieweit darf ich mir da einfach was rausnehmen, was gerade auf meine Situation passt und damit mein Problem lösen? Ist das legitim? Ist das richtig, mich so zu bedienen, damit meine Bedürfnisse, die ich habe, befriedigt werden? Und die Frage, die wir nicht beantwortet haben, die wir aber im Raum stehen hatten, war, wo ist denn die Grenze zwischen anhaltendem Gebet und vielleicht Nötigung? Unser Herr erzählt einmal eine Begebenheit, da sagt er, da gab es eine Stadt, die hatte einen Richter, der war sehr souverän, hat sich nichts aus der Meinung der Leute gemacht, hat Recht gesprochen. Und da kommt eine Frau zu ihm, eine Witwe, und sagt, hilf mir zu meinem Recht. Mir wird Unrecht getan. Und er hat keine Lust dazu. Vielleicht war nichts dran zu verdienen an der Sache. Vielleicht hat sie ihm keine Punkte in der Zeitung gebracht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls wollte er nicht. Und da sagt unser Herr, und die Witwe kam immer wieder und immer wieder mit ihrer Bitte vor ihn. Und dann steht dort, irgendwann hatte er satt gehabt. Und sagt, jetzt will ich der Frau Recht schaffen. Und so vergleicht er unsere Haltung zu Gott, dass wir unsere Bitten immer wieder bringen. Aber es gibt auch ein anderes Beispiel in der Bibel. Da hat jemand dreimal ganz bewusst, ganz deutlich wegen einer Sache zu Gott gebetet. Und Gott hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Das war Paulus. Also einer, der schon, wo wir sagen müssten, einen guten Draht zu Gott hat. Und dann hat Paulus aufgehört und hat nicht weiter gebetet. Es gibt diese Spannung. Wenn wir eine Antwort bekommen von Gott, dann sollten wir sie akzeptieren, auch wenn sie wie bei Paulus nicht so ausfällt, wie er es vielleicht gewünscht hatte. Gott hat ja verschiedene Möglichkeiten zu helfen, das wissen wir. Er kann ein Wunder tun, ohne Frage. Er kann helfen durch andere, die das mitbekommen, mich unterstützen, mir helfen, durch Ärzte vielleicht auch. Aber er kann auch helfen, dass ich es aushalten kann, die Situation. Also das hatten wir also erlebt oder nachgedacht, als um das Brotwunder ging. Und dann war die Zeit rum. Und es gibt aber noch zwei andere Begebenheiten, die uns hier beschrieben sind. Wir könnten jetzt fragen, ist das überhaupt für uns interessant? Er führte ihn auf einen hohen Berg, zeigte ihm die Reiche der Erde und der Teufel sprach zu uns, dir will ich das geben, ich habe die Macht darüber. Würden uns diese Reiche überhaupt interessieren? Würde uns das überhaupt interessieren? Wenn wir uns diese Frage mal stellen, werden wir natürlich als gute Christen sagen, niemals, niemals. Das will ich überhaupt nicht. Wenn wir richtig nachfragen vielleicht mal und gerade ein Problem da hören und lesen, ich würde fast meinen, jeder von uns hat schon gedacht, wenn ich was zu sagen hätte, wenn ich die Macht hätte, dann würde es ganz anders gehen. Dann würden wir das mal klären, was die Probleme sind. Ja, wenn ich könnte, wie ich wollte. Merkt ihr, dieser Gedanke, etwas zu bewegen, indem ich Macht ausübe, zum Guten, es muss ja nicht zum Schlechten sein, dieser Gedanke ist durchaus möglich, dass wir den mal denken. Und ich will das gar nicht jetzt irgendwie negativ werden, diesen Wunsch, Situationen zu verändern. Es ist eine verlockende Aussicht, an dem Rad der Geschichte mitdrehen zu dürfen. Nicht nur zuzuschauen, sondern mitdrehen zu dürfen. Es zu bewegen in eine Richtung, die nach unseren Augen gut ist. Und das ist dieses verführerische Angebot des Satans hier, was er auch an uns stellt. Ganz, ganz unbewusst vielleicht, ganz unbemerkt. Schauen wir alle, was alles möglich ist, was andere schaffen, was andere können. Ja, wäre das nicht auch was für uns, für mich, für unsere Gemeinde? Wäre das mal nicht was für die Kirche generell, dass hier was passiert? Und wir müssen aber ganz deutlich sagen, es ist eine Lüge des Satans, wenn er hier sagt, mir ist die Macht gegeben und ich gebe sie, wem ich will. Es ist seine Welt, die er aus der Hand gibt. Dein soll sie sein, sagt er zu unserem Herrn und auch zu uns. Und das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Das klingt zwar gut, aber er gibt sie nicht aus der Hand. Und es ist eine Illusion zu glauben, dass der Teufel etwas leicht, fertig, freiwillig aus der Hand gibt, was ihm gehört, wo ihm Macht darüber verliehen ist. Dass er Macht verliehen hat oder Macht hat über diese Erde, steht in der Bibel so, ist so, müssen wir realisieren, ist auch unsere Lebenserfahrung. Was alles so passiert, das ist schon unter der Macht des Teufels. Aber er gibt sie nicht aus der Hand. Das ist eine ganz große Illusion. Seine AGBs, also seine allgemeinen Geschäftsbedingungen, gelten. Und denen muss man sich unterordnen, wenn man hier Macht haben will auf der Welt. Ich denke da an Puppentheater, ihr kennt das alle von früher her vielleicht, auch von jetzt noch, dieses Marionettentheater, wo die Puppen spielen und handeln und machen. Und wir wissen, ganz oben drüber ist einer, hat so ein Holzkreuz in der Hand und da sind Fäden dran. Und an den zieht er. Und genauso wie er zieht, bewegen sich diese Puppen. Die Puppen können nicht frei agieren, ob sie groß oder klein sind, bunt bemalt sind, wie auch immer. Auch was sie darstellen, sie können nicht ohne etwas tun, ohne den, der die Fäden zieht. Und so will es der Teufel hier haben. Wenn du nur vor mir anbeten willst. Das ist so ein kleiner Nebensatz, ganz gefährlich. Er sagt nicht, du musst deinen Glauben verleugnen. Du bist nicht mehr, wie hier in dem Beispiel, Sohn Gottes. Du kannst die Bibel lesen, du kannst in die Gemeinde gehen, alles okay. Ich will das doch nicht wegnehmen, nur wenn du mich mit anbetest. Und da sagt ja unser Herr ganz klar und ganz deutlich, du sollst den Herrn, deinen Gott, allein anbeten, allein ihm dienen. Da ist es nicht gut und nicht richtig, wenn dort irgendwas vermischt wird. Wenn wir den Eindruck haben, da ist ja jemand auch im christlichen Bereich ganz erfolgreich und er bewegt was und alle fliegen ihm zu, dann ist das schön, wenn es Wirken Gottes ist und zu loben und anzubeten darüber. Aber wir müssen auch fragen oder dürfen hinterfragen, ob erfolgreich gleichbedeutend mit richtig ist. Ist erfolgreich immer gleichbedeutend mit richtig? Diese Frage kann ich so nicht beantworten, weil das ganz verschiedene Situationen sind. Aber wir haben auch gerade gestern beim Karl-Heinz gehört, dass ich erfolgreich sein kann, auch mit ganz linken Methoden, mit ganz unfairen Methoden, mit einer Art, die wirklich teuflisch ist. Eine Versuchung, die, denke ich, auch Christen betreffen kann, dass der Teufel einfach so eine Möglichkeit anbietet. Weißt du, wir schließen einfach einen Kompromiss. Ich gebe dir das und du verzichtest auf das. Hörst einfach, was ich dir so sage. Das ist schon möglich, dass wir da gemeinsam was tun. Und es ist sehr verlockend, gerade jetzt, wo so viel Elend und so viel Not und so viel Arbeit da ist. Wir haben alle irgendeinerweise Erfahrung aus der DDR-Zeit. Und da kennen wir auch solche Beispiele, wo man Kompromisse eingegangen ist mit dem Staat, weil man versucht hat, irgendwas zu bewegen und dann gemerkt hat, die Luft wurde immer dünner, die man bekam. Und es wurde immer enger. Und man wurde immer mehr eingeschränkt und eingeengt. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Das müssen wir hier aus dieser Begebenheit lernen. Auch wenn das so gut klingt. Eine zweite Sache, die hier noch in diesem Angebot des Teufels steht. Ich will dir die Macht geben. Und ich will dir auch die Herrlichkeit der Erde geben. Das ist etwas, was schön ist. Wir leben in einer Schöpfung, die hat Gott gemacht. Das ist schön, das ist gut, das ist wunderbar. Und Gott will Gutes geben. Wieder zurück zur Bibelstunde vergangenen Mittwoch. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Da kommt der Speisemeister mit dem Wein, also mit dem aus Wasser gewordenen Wein und kritisiert den Bräutigam und sagt, du hast das ganz falsch gemacht. Den besten Wein hast du bis zuletzt aufgehoben. Den minderwertigen hast du zuerst hingesetzt. Das merken doch die Leute. Und ihr könnt euch erinnern, da kam der Gedanke, wenn Gott was gibt, dann gibt er das Beste. Das ist das Ziel, das Beste kommt zum Schluss. Anders als die Welt gibt. Die Welt gibt Herrlichkeit, Glanz, guten Wein zuerst. Das macht man doch so, man gibt den guten Wein zuerst. Da sind alle begeistert. Und dann kommt der minderwertige Wein. Ist schon gar nicht mehr so gut. Und dann kommt der Kater. So gibt die Welt. Das ist diese Herrlichkeit, die hier der Teufel so verspricht. Das Schöne genießen, aber das Erwachen kommt. Viele Lebensberichte bestätigen das. Die auf den Glanz hereingefallen sind, die gemeint haben, das ist das Schöne, das ist das, was ich brauche, das ist die Herrlichkeit dieser Erde, dieses Lebens, das genießen wir doch jetzt. Und dann ging es abwärts. Und dann war nichts mehr da von dieser Herrlichkeit. So sieht seine Herrlichkeit aus. Lassen wir uns also dadurch nicht in irgendeiner Weise blenden. Ich meine, wir haben eine Aufgabe als Gemeinde. Es ist nicht so, dass wir uns in der Welt verstecken sollen. So ist das nicht gemeint. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten, ihm dienen. Das ist das, was unser Herr sagte, was auch für uns gilt. Anbeten und dienen sind Aufgaben eines Priesters gewesen damals im Alten Testament unserer Zeit Jesu. Und das sind genauso auch unsere Aufgaben in der Gemeinde, die wir haben hier in dieser Welt. Gott anbeten und den Menschen dienen, nicht die Menschen beherrschen. Wenn die Kirche irgendwo mal die Herrschaft hatte, wenn sie politische Macht übernommen hatte, dann war das in den allermeisten Fällen zum Nachteil der Kirche. Das hat nie dazu beigetragen, dass Gemeinden entstanden sind, dass Menschen zum Glauben gefunden haben. Das ging immer irgendwo dann zu Bruch und hat nicht funktioniert. Es ist nicht Aufgabe der Gemeinde, der Kirche, jedenfalls jetzt noch nicht, die Erde zu beherrschen. Es ist eher die Gefahr, dass wir zum Handlanger Satans werden. Und da müssen wir uns dann oft den Vorwurf anhören, ja, warum könnt ihr denn nicht mit uns gemeinsam machen? Ihr seid doch sowas von intolerant. Wenn jeder ein bisschen was nachgibt, wenn jeder ein bisschen was nachlässt, dann können wir doch gemeinsam was machen. Nein, unser Herr sagt, so ist nicht. Allein sollst du den Herrn, deinen Gott, anbeten, ihm allein dienen. Dass wir einfach prüfen, was uns herangetragen wird, was möglich ist, wo wir wirklich mitgehen können und wo wir merken, nein, hier unterstellen wir uns Ordnungen und Mächten des Satans, die nicht gut sind. Wir werden also vor zweigleisigem Fahren gewarnt. Denn Gott sagt, ich bin ein eifernder Gott. Mir gehört die Ehre und keinem anderen. Wem gebe ich also hier Ehre? Und darum sagt auch, es ist im Jakobusbrief so drin, widersteht dem Teufel. Widersteht dem Teufel. Dann wird er weggehen. Die Versuchung dann mit dem Tempel hier. Vielleicht hat damals der Teufel gedacht, meine Güte, war vielleicht doch eine Nummer zu groß mit den Reichen der Welt. Das war zu auffällig, zu leicht zu durchschauen. Wir gehen, versuchen es auf dem frommen Terrain. Dort ist das unauffälliger vielleicht. Wir haben ja nun so alles ein bisschen eine Abneigung, die uns anerzogen wurde wahrscheinlich. Alles, was Welt heißt, mit Vorsicht zu genießen. Und erstmal mit Abstand zu beobachten. Aber hier im Tempel, da wo Gott angebetet wird, da fühlen wir uns doch zu Hause und da kennen wir uns aus. Da sind wir uns doch relativ sicher in diesem Bereich, in diesem Gebiet. Ganz, ganz eigenartig. Der Teufel nimmt ja den Herrn mit zum Tempel und gebraucht Bibelworte. Worte, die also aus der Bibel stehen, Gottes Worte, das kann also gar nichts Verkehrtes sein, und sagt, hier wird deinen Engeln befehlen über dir, wirf dich mal runter. Das passt schon. Du hast ja die Zusage Gottes, kann doch gar nichts passieren hier. Wisst ihr, wenn ich euch jetzt ein Kochrezept vorlesen würde, dann würdet ihr sagen, na, jetzt ist es im falschen Film. Das gehört nicht hierher. Das passt nicht hierher und ihr würdet sofort merken, das stimmt nicht. Hier ist irgendwas falsch gelaufen. Aber wenn wir einen Bibeltext lesen, dann denke ich mal, hat keiner für euch was dagegen. Wir haben ein Gefühl, wenn irgendwas ganz anders, ganz daneben geht. Das merken wir schon, dass das nicht hinhaut. Aber hier, wo eine Bibelstelle genannt wird, da wird es schwieriger und da ist es nicht einfach, das zu hinterschauen. Satan benutzt die Bibel. Das ist also ganz erschreckend für uns, das feststellen zu müssen. Satan benutzt die Bibel. Satan benutzt den Tempel hier. Heilige Orte, wo Gott wohnt. Es ist ganz gefährlich. Jede Sekte, jede Irrlehre beruft sich auf die Bibel, beruft sich auf Gottes Wort. Und viel Unheil ist mit Gottes Wort auch schon begründet worden und bestätigt worden. Eine ganz schlimme Sache, die auch heute noch geschieht und auf die wir uns also einstellen müssen. Diese Orte, diese Worte, beides schützt nicht davor, dass der Teufel nicht versucht, irgendwo einen Fuß in die Türe zu bekommen. Und wir wollen uns mal anschauen, wie er das hier gemacht hat. Wir müssen uns vergewissern, er versucht, alles zu missbrauchen. Und so nimmt er also hier einen Psalm, oder ein Zitat aus dem Psalm 91. Immer wenn Gottes Worte benutzt werden. Wir haben das auch gestern wieder gehört, gestern Nachmittag, wie wichtig es ist, das zu prüfen, gegenzulesen. 2, 3 Beispiele in der Bibel. Die Gemeinde in Beröa wird uns als Vorbild genannt, wo es in der Bibel steht, in der Apostelgeschichte 17. Und sie haben alles geprüft, was ihnen gesagt war, ob es wirklich stimmt. Sie haben nachgeschaut. Sie haben das also ganz gewissenhaft aufgenommen und gelesen. Der Psalm 91, der hier vom Teufel zitiert wird, ist ein sehr schöner Psalm, ein sehr interessanter Psalm. Ich denke, es ist sinnvoll, den sich mal zu Hause in Ruhe anzuschauen. Und in diesem Psalm beschreibt ein Mensch sein Verhältnis zu Gott. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Und er beschreibt in diesem Psalm seine Erfahrungen, die er mit diesem Gott gemacht hat. Er schreibt also davon, dass er Rettung erlebt hat, dass er Schutz erlebt hat, dass er Bewahrung erlebt hat. Und das ist ein Psalm, wenn wir ihn lesen, da sind wir sehr froh, dass das so in der Bibel steht und dass ich das auch erleben kann. Das kann jeder von uns auch so erleben. Wird viel von Bewahrung geredet und ein Höchstmaß an Schutz wird dem geboten, der sein Vertrauen auf Gott setzt. Und aus diesem Psalm zitiert der Teufel also den 11. und den 12. Vers. Wenn wir das so im Lukas-Evangelium lesen, da steht dort, er wird seinen Engeln über dir befehlen, dass sie dich bewahren und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Das klingt gut und das ist auch richtig, es steht so im Psalm drin. Aber der Teufel lässt ein paar Worte aus. Im Psalm steht nämlich so drin, er wird dich auf der Bibel seine Engel für dich auf, dich zu bewahren. Und dann kommen die Worte, die fehlen, auf allen deinen Wegen. So steht es im Psalm. Das sagt der Teufel nicht. Er sagt, er wird dich bewahren und Du wirst dich also nicht auf die Händen tragen und du wirst dich nicht an den Stein stoßen. Er tut das ein bisschen umdichten, umdeuten. Der Schutz, die Zusage Gottes gilt meinen Wegen. Das ist ein Synonym dafür, für mein Unterwegssein, für meinen Alltag, für meine Arbeit, für meine Familie, für das, was mein tägliches Leben ausmacht. Er wird dich bewahren auf allen deinen Wegen. Das überspringt der Teufel, weil er das jetzt hier bei Jesus nicht anwenden will für die Wege, die er geht, sondern er will es anwenden für den Luftsprung, den er machen soll vom Tempel runter. Merkt ihr, da geht's nicht um den Alltag, da geht's um etwas Besonderes, was Aufsehenerregendes, was Spektakuläres. Und das sagt zum Beispiel Luther so. Er sagt, die Verheißung gilt für unsere Arbeit, unsere Mühsal, aber gilt nicht für Luftsprünge, die wir machen wollen. Gilt nicht für Luftsprünge, in denen wir uns in irgendeiner Weise einen Rang oder einen Namen machen wollen. Merkt ihr? Da wird einfach dann 2, 3 Worte weggelassen und dann wird das Bild gedreht und dann denken wir, jawohl, jawohl, das steht in der Bibel und das machen wir so. Und gilt aber nicht für diese Situation, in der er uns das so einflüstern will. Es gibt also die Gefahr, dass sich die Bibel zurechtgeschnitten wird, dass Gottes Wort sich zurechtgeschnitten wird, um mein Handeln zu bestätigen. Das ist die eine Seite. Oder, dass ich Bibelstellen benutze, da ist der Karl-Heinz gestern auch ganz deutlich gesagt, die gar nicht für mich zutreffen, sondern die für eine ganz andere Zielgruppe gedacht sind. Und damit gehe ich dann ganz freizügig und großmütig um. Es geht mich eigentlich gar nichts an. Wir müssen also aufpassen, wie wir Gottes Wort verwenden. Und der Teufel ist da wirklich clever, dass er beiträgt, dass er uns Gottes Wort vielleicht sogar im Mund verdrehen will. Diese Gefahr besteht auch für uns heute. Das ist nicht nur damals bei unserem Herrn gewesen. Immer wieder müssen wir also versuchen, zurückzukommen. Und das hat unser Herr uns so deutlich gemacht. Er hat immer wieder mit Gottes Wort geantwortet, dass er den Teufel auch so ganz scharf hat hier abgewiesen und abblitzen lassen. Das war dann wirklich zu viel, auch für ihn. Vieles andere ist durchschaubar, aber das ist eine ganz gefährliche Versuchung. Wisst ihr, der Teufel kommt uns sehr sachlich an, sehr nüchtern. Hunger, da musst du was essen, ganz klar. Oder auch sehr sachlich, so sind die Reiche der Welt, ganz praktisch, jetzt machen wir einen Vertrag, jetzt arbeiten wir. Da wird nichts, da ist nicht so was Geheimnisvolles vielleicht, so was Mystisches, was wir manchmal denken, sondern ganz nüchtern. Und die Gefahr ist, dass wir darauf mit unserem Verstand antworten. Er kommt uns ganz sachlich und wir versuchen ganz sachlich gegen zu antworten. Wir kommen dann nicht an gegen ihn. Wir kommen mit unseren Vernunftgründen nicht gegen ihn an. Die jetzt, um das zusammenzufassen vielleicht, möchte ich nochmal sagen, oder was wir lernen können vielleicht für uns, für unseren Glauben, was uns das bedeutet, diese Versuchungsgeschichte. Zum einen, unser Vertrauen ist gefordert. Ein restloses, unbedingtes Vertrauen, dass Gott zur rechten Zeit Brot geben wird, bevor ich verhungere. Also da Jesus war ja 40 Tage in der Wüste und er hatte schon richtig Hunger gehabt. Ja, Gott wird zur rechten Zeit eingreifen. Ich glaube schon, das ging an die Grenze. Und auch wir kommen manchmal an die Grenze, wo wir denken, so kann es nicht weitergehen. Lasst euch das gesagt sein, Gott kommt zur rechten Zeit. Dann dieser Gedanke, Kompromisse einzugehen. Er wünscht sich unseren ungeteilten Gehorsam. Dass wir ihm gehorchen. Dass wir nicht mit anderen, weil wir meinen, wir kommen sonst nicht vorwärts mit anderen zusammengehen, weil wir meinen, Gott hat was verpasst vielleicht, hat nicht die Möglichkeiten. Ganz schwierig, das so einzuschätzen. Und dann der dritte Punkt, ja nun keine eigenmächtige Interpretation seines Wortes zulassen. Dass wir hören, das ist ein Auslegungsprinzip der Bibelschrift, das Bibelwort wird durch Bibelwort erklärt. Machen wir es so wie die in Beröa, dass wir prüfen, ob es sich also verhält. Unser Herr Jesus Christus hat sich bei dieser Begebenheit hier unter den Schutz oder auch unter die Autorität des Wortes Gottes gestellt. Es steht geschrieben, Punkt. Und wir sollen auch bei all diesen Versuchungen, wenn wir sie merken, und das wünsche ich uns, dass wir das merken, wenn der Teufel so rankommt. In der Bibel steht, er kommt als Engel des Lichtes. Es ist nicht immer so eindeutig festzustellen, dass wir uns rückversichern auf das Wort Gottes, das Wort, was aus Gottes Mund ausgeht, was uns hilft, die richtigen Prioritäten zu setzen. Und dann steht in der Bibel am Ende das Letzte, nachdem eigentlich alles gut war, alles vorbei war. Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit von ihm. Nicht, dann war es gut, war es erledigt. Nein, da war nur mal eine Pause. Auch das müssen wir wissen. Wenn wir denken, jetzt habe ich es geschafft, wunderbar, ich habe es überstanden, ich habe es durchgehalten, diese schwierige Situation. Das kann gleich weitergehen. Wir müssen also immer wieder in dieser Abhängigkeit von unserem Herrn bleiben. Und das, was dann unser Herr erlebt hat, nachdem der Teufel weg war und die Engel kamen und dienten ihm. Und das wünsche ich uns, dass wir das auch erleben. Dass wir dann die Unterstützung unseres Herrn erfahren, erleben in der Stärkung unseres Glaubens, in der Kräftigung, dass wir den Mut haben, diese Prioritäten zu setzen und nicht meinen, wir kommen irgendwo zu kurz und wir schaffen das nicht. Lasst uns ein Lied noch jetzt zum Schluss singen. Es ist ein Lied, was schon viele Generationen gesungen haben und wo wir mit einstimmen dürfen. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Das Lied 234.